fand Schlager immer richtig scheiße. Dadurch, dass ich dann eben angefangen habe, das zu schreiben, bin ich da irgendwie so abgetaucht in diese Welt. Und jetzt kann ich tatsächlich mittlerweile dem musikalisch was abgewinnen. Für mich ist ein großer kreativer Input tatsächlich auch das Schreiben mit anderen. Dann wirst du ja im Bestfall inspiriert durch das, was die anderen mitbringen, durch die anderen Ideen. Wenn man in eine Session kommt und einen Song schreibt, dann hat man damit erstmal gar kein Geld verdient. Ich werde nur bezahlt, wenn der Song erfolgreich ist, und zwar dann durch die GEMA-Einnahmen. Und das wollen wir eben ändern.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich booke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Linda, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hey Imke.
Du bist eine Sängerin und eine mit Platin ausgezeichnete Songwriterin. Wie entstehen denn Songs, dass sie am Ende tatsächlich auch ausgezeichnet werden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann hätte ich schon einige Auszeichnungen mehr. Ja, also der Weg, wie es dazu kam, war so ein bisschen ein Zufall. Nämlich, wenn man die Sache eine Weile macht, das Songwriting für andere, dann ist man irgendwann relativ gut vernetzt. Und dann hatte mich ein Kollege gefragt, ob ich nicht einen Text schreiben wollen würde zu seinem schon fertigen Instrumental. Und die Topline hatte er auch schon angedacht, also die Melodie. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und habe das gemacht und wir haben dann so ein bisschen hin und her getextet. Das war auch da ganz witzig, weil es ging wirklich so per WhatsApp hin und her, unsere Textideen und Textschnipsel. Und dann war der Text irgendwann fertig und wir haben dann das Demo eingereicht. Und ja, dann kam es auf ein Album und dieses Album hat sich mittlerweile, wenn ich es richtig weiß, sowas wie knapp 400.000 Mal verkauft.
Wie lange habt ihr gemeinsam an diesem Song geschrieben? Also kannst du dich da noch an eine Zeitspanne erinnern?
Ich glaube, das waren so ein paar Tage hin und her. Meistens bin ich aber in Sessions, die so einen Tag gehen und man sagt eigentlich so ein Tag, ein Song.
Jetzt sind wir direkt so mittendrin eingestiegen. Das war aber nicht der Start für dich in der Musikbranche. Wann bist du denn überhaupt das erste Mal mit Musik so in Berührung gekommen, dass du gemerkt hast, oh krass, irgendwas will ich mit meiner Stimme machen und wow, irgendwie kann ich total toll schreiben?
Also ich glaube, dieses so mit Musik in Berührung kommen, das war wahrscheinlich schon im Kindesalter. Mein Vater hat immer auf langen Autofahrten mit uns Kanon gesungen und ich habe total früh Klavierspielen angefangen zu lernen. Ich war im Kinderchor und solche Sachen. Und dann hatte ich als Teenie auch eine Band und da habe ich auch die Songs für geschrieben. Und dann ist das alles so ein bisschen eingeschlafen dann mit Abi machen und dem Ganzen, was dann so folgt, wo man sich erstmal im Leben zurechtfinden muss. Und irgendwie war mir auch gar nicht so richtig klar, dass Songwriter wirklich ein Beruf sein könnte. Also ich wusste einfach nicht, dass es das gibt. Ich bin in einem kleinen Dorf in Schwaben groß geworden und das ist so ein bisschen eben Familie, Haus und Auto sind die wichtigen Sachen. Und damit man das erreicht, da braucht man dann auch einen tollen Job wie Arzt, Anwältin oder, ja, du weißt, was ich meine. Irgendwas Prestigeträchtiges, was viel Geld gibt auf jeden Fall. Und deshalb ist mir das gar nicht so in die Quere gekommen damals. Und dann hatte aber meine Schwester, die hatte ihr Studium an der Popakademie gemacht. Und so bin ich dann da irgendwie wieder mit in Berührung gekommen, als dann meine Kreativität wieder angefangen hat zu sprudeln. 2014, miese Trennung. Und dann war es auf einmal so, oha, krass, ich schreibe wieder Songs auf einmal. Ich habe lauter Ideen. Mein Handy war auf einmal voll mit Sprachmemos. Und dann habe ich gesagt, ey, kannst du mich nicht mal mit irgendwelchen Producern verknüpfen, weil ich habe hier so Ideen und ich möchte kein Solo-Projekt machen und irgendwie wäre es blöd, wenn die jetzt in der Schublade vergammeln. Und so ist es dann gestartet.
Als du denn angefangen hast, Songs zu schreiben und bis sich so ein Kontaktenetzwerk aufgebaut hat, was würdest du sagen, wie viele Songs hast du im Schnitt geschrieben und wie viele davon konntest du am Ende an den Mann oder an die Frau bringen und dann damit auch monetarisieren? Also kannst du da so Zahlenverhältnisse nennen?
Also ich hatte tatsächlich mit meinem Start totales Glück, weil ich da von meiner Schwester an einen Writer/Producer vermittelt worden bin, der bei einem Verlag gesigned war und der gerade eine Ausschreibung auf dem Tisch liegen hatte. Und dann haben wir dafür was geschrieben und es eingereicht. Und dann ist dieser Song auf einem Album gelandet, was in Japan Nummer 1 gegangen ist. Von dem her hatte ich dann da so, ja, man muss schon fast sagen, per Zufall wirklich einen guten Start und eben dann sofort auch was vorzuweisen, mit dem ich so die nächsten Schritte machen konnte. Und andererseits kann man dann aber sagen, ich habe die letzten Jahre so, ich würde sagen, im Schnitt knapp 100 Songs pro Jahr geschrieben und davon jährlich so zwischen 10% und 30% gecuttet. Also ein Cut ist eine Platzierung.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also sitzt du zu Hause und schreibst Songs ins Blaue und guckst dann, ja, ach, das schicke ich zu dem Verlag, das schicke ich vielleicht auch zu dem Label oder reagierst du auf spezielle Anfragen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wie findest du mit der Künstlerin oder dem Künstler zusammen als Songwriterin?
Das ist tatsächlich auch wieder so ein sowohl als auch. Also manchmal sitze ich einfach da und habe eine Idee und dann schreibe ich daraus einen Song, wie es wahrscheinlich vielen geht. Einfach wenn die Muse einen küsst, dann muss man es auch ausnutzen. Und andererseits gibt es dann eben Ausschreibungen, wo einfach ganz klar ist, wir suchen gerade so und so einen Song. Die bekommt man dann, wenn man mal ein bisschen fleißig genetzwerkt hat, per E-Mail. Und ja, dann steht da einfach genau drin, was gesucht wird. Und dann kannst du dir eben überlegen, will ich jetzt dafür was einreichen? Habe ich vielleicht sogar noch einen älteren Song rumliegen, der dazu passt? Oder mache ich was Neues?
Wie gehst
du? War das die ganze Frage?
Ja, das war die ganze Frage.
Okay, gut.
Wie gehst du, wenn ich so eine Ausschreibung erreicht und mal angenommen, du hast finanziellen Druck, weil du merkst, ah, ich muss mal wieder, keine Ahnung, einen Song rausbringen, um die nächste Miete zahlen zu können. Und dann kommt eine Ausschreibung und du machst damit. Wie gehst du in solchen Drucksituationen mit Blockaden um, mit Schreibblockaden?
Ich würde behaupten, ich habe keine Schreibblockaden mehr, weil das für mich mittlerweile sehr doll wie Handwerk funktioniert. Ja, also einfach dann durch die Routine, dadurch, dass mein Gehirn gewohnt ist, es muss sich Sachen ausdenken die ganze Zeit. Und eben auch dann, wahrscheinlich muss man dann auch sagen, die Übung, ne? Weil wenn du 100 Songs im Jahr schreibst, das ist schon irgendwie eine Menge. Das sind ja dann, wenn wir rechnen können, so ungefähr mindestens 2 die Woche eigentlich. Ja, also man wird dann da irgendwie routiniert mit so Sachen wie Reimen, Melodien, Akkordfolgen. Man hört sich ja auch immer neue Musik an und findet dann da vielleicht Sachen, die man cool findet, die man gerne benutzen würde. Und für mich ist ein großer kreativer Input tatsächlich auch das Schreiben mit anderen. Weil wenn du mit mehreren in einem Raum sitzt, dann wirst du ja im Bestfall inspiriert durch das, was die anderen mitbringen, durch die anderen Ideen. Und es kann sogar dann manchmal sein, dass ein Co-Writer nur Scheißideen hat, dass aber dadurch, durch das Gespräch, was eben dann angeregt wird, dir gute Sachen einfallen oder auch umgekehrt, dass ich einen schlechten Tag habe und aber dann durch das, was ich so von mir gebe, dann meinem Co-Writer gute Sachen einfallen.
Ist man als Songwriterin einem Genre verpflichtet oder schreibst du genreübergreifend Songs?
Also ich glaube, das ist wieder so eine sowohl als auch Sache. Es gibt Leute, die schreiben nur in einem Genre. Bei mir ist es so, ich bin irgendwie in mehreren Sachen unterwegs. Ich würde es aber alles unter den großen Mantel Pop legen. Es ist bei mir so, dass ich sowohl commercialige Pop-Sachen mache und die auf Deutsch und Englisch. Ich mache K-Pop, also asiatischer Markt, und ich mache Schlager.
Gib uns mal einen Einblick in den Schlager. Was war so das Faszinierendste, das dir da passiert ist bisher?
Da fragst du mich was. Faszinierend. Ja, wahrscheinlich für mich so der Moment, als ich selber da saß und einen Schlager gehört habe und dachte, krass, was ein geiler Song. Und ich hatte nie was mit Schlager am Hut. Also ich habe wirklich, ich bin so die totale Popschnitte. Ich habe in meiner Jugend nur Pop und also so Radio mit Popmusik gehört und bin dann erst viel später mit Schlager in Berührung gekommen und ich fand Schlager immer richtig scheiße. Und dann, dadurch, dass ich dann eben angefangen habe, das zu schreiben, bin ich da irgendwie so abgetaucht in diese Welt und jetzt kann ich tatsächlich mittlerweile dem musikalisch was abgewinnen.
Spannend, spannend. Nun hast du schreibst sehr, sehr viel, bist etabliert in diesem Bereich, du guckst auf eine Auszeichnung zurück. Hat diese Auszeichnung, diese Platin-Auszeichnung, hat dir das eine Tür geöffnet?
Schwer zu sagen. Ich glaube in gewisser Weise ja, weil natürlich bekommen die Leute es dann mit, dass du diese Auszeichnung hast, aber andererseits auch nein, weil es kommt letztendlich immer auf den Song an. Und vielleicht hat es dann die Tür geöffnet, dass meine Sachen vielleicht mal hier und da eher angehört werden, weil ich dann von diesem Song oder dieser Veröffentlichung schon ein Name bin oder bekannt bin. Aber letztendlich muss ich immer mit meinem neuen Song überzeugen können.
Als ihr diesen Platin-Song geschrieben habt, hattet ihr beim Schreiben schon das Gefühl, okay, das wird ein Hit?
Lustigerweise ich überhaupt nicht, weil der Track ist in so einer sehr molligen Welt und ich bin vom Ding her so eine sehr durige. Also ich schreibe immer gern alles in Dur. Und wenn dann Sachen so ein bisschen dark und düster sind, dann bin ich mir oft nicht sicher, ob das jetzt wirklich gut ist oder ob es vielleicht auch einfach so komisch ist, wie es sich für mich anfühlt. Also weil das einfach dann so mein persönlicher Geschmack einfach nicht ist und dann für mich total schwierig ist, das abzuwägen, ob ich da jetzt gerade wirklich eine gute Arbeit gemacht habe oder ob ich einfach nur Quatsch gemacht habe den ganzen Tag. Und das Gefühl hatte ich ein bisschen bei der Nummer. Aber der Produzent, mit dem ich das gemacht habe, der war da schon von Anfang an Feuer und Flamme und war immer so, der nimmt es bestimmt. Und ja, so war es dann am Ende auch.
Ja, normalerweise fragt man in diesem Zusammenhang auch irgendwie immer, wenn man so mit Songwriterinnen und auch Songwritern spricht, was macht einen Hit zum Hit? Was würdest du sagen, ist in diesem Song dieses Momentum, dass das so durch die Decke gegangen ist, dass der sich so verkauft hat? Oder kann man das gar nicht hinterher so runterbrechen, sondern ist es einfach so ein Zeitgeist-Ding?
Also ich glaube, das ist eben wirklich dieses Ding, was ich schon vorhin gesagt hätte, wenn ich das wüsste, dann würde ich nur so Songs machen. Weil, also keine Ahnung, warum dann in dem Moment genau der Song da so gepasst hat. Es ist ja auch, wenn du dir dein eigenes Leben anguckst, welche Songs hörst du dir an? Die, die im Moment irgendwie zu dir passen, die, die du im Moment fühlst. So. Und ich glaube, dass es ganz oft bei Songauswahlen genau so ist, dass eben dann da das Label und der Künstler oder die Künstlerin, vielleicht noch das Management, dass die dann da sitzen, sich das anhören und dann eben einer sagt, boah, das ist so ein krasser Track, und die anderen aber vielleicht in dem Moment, wo ganz anders sind mit ihrem, ja, Lebensmomentum, um mal das Wort aufzugreifen, und eben dann das in dem Moment gar nicht so fühlen und dann wird der Song weggelegt und ist vielleicht dann ein Jahr später bei einem anderen Künstler oder einer anderen Künstlerin wieder auf dem Schreibtisch und da sind dann alle eben genau im richtigen Gefühl und dann ist es da der große Hit. You never know.
You never know. Aber du bist ja nicht nur Sängerin und Songwriterin, du bist ja auch noch aktiv bei Verso. Was ist denn Verso und was ist deine Aufgabe bei Verso?
Verso ist die Vereinigung Songwriter. Also das ist quasi sowas wie Verdi für die Dienstleister. Wir versuchen ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, wie ich das immer charmant nenne, und haben da mehrere große Topics, die wir so abarbeiten. Das ist unter einem faire Vergütung für Songwriter, dann die Position der Songwriter innerhalb der GEMA, die Vertretung von Songwritern innerhalb in Europa und dann auch natürlich nicht zuletzt irgendwie ein Netzwerk zwischen den Songwritern schaffen und Nachwuchsförderung.
Was hast du selber als Songwriterin erlebt, dass du dir überlegt hast, dass du dich bei Verso engagieren möchtest? Also was ist dir aufgefallen, was in diesem System nicht funktioniert?
Also ich wollte vor allem Sachen innerhalb der GEMA ändern und das kann man in Anführungsstrichen nur, also man kommt eben dann in die ganzen Versammlungen und so weiter nur rein, wenn man ordentliches Mitglied ist. Und dann, also ich bin ja erst 5 Jahre dabei und man braucht eben so gewisse Voraussetzungen, um ordentliches Mitglied zu werden. Und die habe ich noch nicht erfüllt und deshalb habe ich einen anderen Weg gesucht, wie ich mich da einbringen kann, wie ich meine Belange irgendwie bearbeiten und vortragen kann und diese ganze Sache dann auch für die Kolleginnen und Kollegen voranbringen kann. Und dann ist mir da Verso ins Auge gesprungen und jetzt bin ich da schon eine Weile dabei.
Stichwort Verso Guidelines. Was beinhaltet das? Um was geht es da?
Ja, die Verso Guidelines, die haben sich daraus entwickelt, dass wir das Gefühl hatten, dass dieses Unbezahlte von Songwritern nicht so bleiben sollte. Also unbezahlt deswegen, weil wenn man in eine Session kommt und einen Song schreibt, dann hat man damit erstmal gar kein Geld verdient. Das ist auch was, was viele außerhalb der Branche nicht wissen. Die denken halt, mein Job funktioniert so, ich gehe da hin, schreibe einen Song und kriege am Ende des Tages eine Gage dafür, dass ich den Song geschrieben habe. Das ist nicht so, sondern ich werde dann quasi nur bezahlt, wenn der Song erfolgreich ist, und zwar dann durch die GEMA-Einnahmen. Und das wollen wir eben ändern. Und deshalb haben wir diverse Guidelines eingeführt und das unterteilt sich in Walk-in-Fee, dann die Fee zur Nutzung von Demospuren und das On-Hold-Fee. Das ist folgendes. Das Walk-in-Fee ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Also das wäre eine Aufwandsentschädigung, die der Writer bekommt, wenn er in die Session kommt. Natürlich ist das so, dass wenn man jetzt gerade ganz am Anfang ist, man Hauptsache erstmal schreiben will, und wir sagen auch deshalb, das ist überhaupt keine Verpflichtung, sondern das ist einfach was, das wäre schön, wenn es sich in der nächsten Zeit dahin entwickelt, dass man wirklich für seine Sessions bezahlt werden würde. Das Urheberrecht hat man natürlich dann trotzdem, also du verdienst dann trotzdem, wenn das ein Hit ist, mit der GEMA dein Geld, aber es ist dann eben auch für die Fälle, wo dann vielleicht eben mal ein Song nicht genommen wird oder wo jemand unbedingt mit dir schreiben will, aber der kriegt nur 10 Klicks bei Spotify und wird nie im Radio gespielt. Du würdest also damit gar nichts verdienen, dass eben solche Sachen damit aufgefangen werden. Dann gibt es die Fee zur Nutzung von Demospuren. Das ist was sich hauptsächlich an Producer richtet oder zum Beispiel auch, wenn jemand die Backings eingesungen hat oder so, dass die eben nicht umsonst abgegeben werden müssen, sondern dass da wirklich auch Geld dafür verlangt werden kann, weil das an dem Punkt ja schon Arbeit ist, die passiert ist. Ne? Man reicht eben die Songs meistens schon als relativ weit ausproduziertes Demo ein. Und wenn dann meinetwegen der Künstler oder das Label denkt, ah geil, die Drums, die ballern richtig, die wollen wir genauso übernehmen, aber es soll ein anderer Produzent ausproduzieren oder eine andere Produzentin, dann könnte man die Drums zum Beispiel abkaufen. Und da haben wir eben auch dann so ungefähre Preise, was man so nehmen kann, was so normal ist, dass man eben auch mal, wenn man vielleicht noch nicht so lange dabei ist, sich da auch mal schlau machen kann, wie viel Geld man denn da nehmen kann. Das dritte ist die On-Hold-Fee. Und da geht es darum, dass Songs oft reserviert werden. Das ist das sogenannte Hold. Also die werden dann einfach quasi vom Label für eine Weile geblockt, wenn zum Beispiel für ein Album gesucht wird oder wenn sich die Artists noch nicht so ganz sicher sind, wenn man irgendwie denkt, ah ja, ist ein cooler Song, aber mal gucken, vielleicht nehmen wir doch lieber den anderen oder so. Dann werden Songs eben reserviert und es kommt leider öfter vor, dass die für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit reserviert werden oder dass auch einfach nicht abgesagt wird. Also dass dann der Song geblockt wird, das Album wird gemacht und der Song wird nie wieder freigegeben. Und der Writer denkt sich, hä, warum ist denn jetzt mein Song nicht mit auf dem Album? Der war doch die ganze Zeit dafür geblockt. Soll ich den jetzt noch weiter blocken? Was soll ich mit dem machen? Und dass sowas eben weniger passiert. Deshalb wollen wir gerne, dass eine On-Hold-Fee angewendet wird. Dass man eben dann zum Beispiel sagt, meinetwegen ein halbes Jahr könnt ihr den Song reservieren. Wenn ihr den länger als ein halbes Jahr reservieren wollt, dann müsst ihr mir Summe X bezahlen.
Nun habt ihr das Ganze Verso-Guidelines genannt. Ist das verpflichtend schon oder an welchem Punkt steht ihr gerade?
Nee, also jeder kann da selber entscheiden, ob und wann und wie man das anwenden möchte oder nicht. Es ist natürlich auch immer der Situation angemessen. Und wie ich vorhin auch meinte, wenn du gerade erst anfängst zu schreiben, dann kannst du nicht in eine Session gehen und sagen, hallo, ich möchte aber für diesen Tag heute 150 Euro haben, weil da werden dir alle den Vogel zeigen und sagen, ja, sorry. Und warum? Weil so geil kannst du nicht sein, weil ich habe deinen Namen noch nie gehört. So.
Wenn Verso sich jetzt anfängt, dafür stark zu machen, dass quasi die Wertschöpfungskette, dass viel, viel eher Geld bei den Songwriterinnen und Songwritern ankommt, wovon lebt ein Songwriter, bevor er quasi Platin-, Silber- oder Gold-Hits schreibt?
Da muss ich ein bisschen lachen, weil ich glaube, meine Antwort wäre von einem Nebenjob oder aber eben von einem Verlagsvorschuss. Also du kannst dich ja immer bei einem Verlag vorstellen und sagen, hallo, ich bin Writer XY, ich habe folgende Songs schon als Demos, die hören sich so an, hör doch mal rein, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ach übrigens, damit ich gewissenhaft und viel für euch arbeiten kann, bräuchte ich einen Vorschuss, weil sonst muss ich noch was anderes arbeiten und dann habe ich keine Zeit, Songs zu machen. Und viele haben tatsächlich, also viele fahren auch zweigleisig, ne? Also ich zum Beispiel, ich arbeite ja einfach auch als Sängerin. Ich verdiene mit meinem Gesang Geld und eben dann als Writerin. Und so machen das auch viele, dass es eben dann alles in diesem Musiksektor bleibt, aber man zum Beispiel noch Gitarre spielt oder ja.
Befruchtet sich ja dann im Prinzip auch alles gegenseitig.
Genau, auf jeden Fall. Und das ist ja auch, am Ende ist immer Netzwerk echt ein großes Ding.
Wo muss ich denn hingehen, wenn ich als Songwriterin Fuß fassen möchte in der Branche? Also wo muss ich mich rumtreiben, um die richtigen Leute zu treffen? Wie hast du es zum Beispiel gemacht?
Ich glaube, meine erste Antwort wäre in Tonstudios. Also halt schreiben, schreiben, schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Es geht wirklich erstmal drum, dich selber zu einer guten Schreiberin oder einem guten Schreiber zu machen und ein gutes Portfolio zu haben, mit dem du dich dann vorstellen kannst, wenn du die wichtigen Leute kennenlernst, glaube ich. Das sehen bestimmt auch Leute anders, aber das wäre so meine Meinung dazu. Und dann ist natürlich alles, was es irgendwie an Networking-Events in der Musikbranche gibt, kann nie schaden, weil es ist auch egal, wen du kennst, der kennt dann irgendwen und so. Also ja, da, wie du so schön sagtest, befruchtet dann das eine das andere. So. Und ich glaube zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, Reeperbahn-Festival zum Beispiel ist unerlässlich.
Oh ja, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir nochmal den Blick auf Verso werfen, wir haben jetzt dich als Songwriterin beleuchtet, als Musikerin, deine Tätigkeit bei Verso und warum du dich bei Verso angefangen hast zu engagieren. Zu welchen Institutionen bildet Verso in der Musikbranche deine Schnittstelle? Wo können wir das verorten?
Wir sind eine Untergruppe des DKV, also des Komponistenverbandes. Wir sind sehr eng vernetzt auch mit dem Textdichterverband und das ist alles natürlich irgendwie sehr nah an dem ganzen GEMA-Ding. Wir strecken aber auch definitiv die Fühler in alle Richtungen aus. Und dann gibt es ja auch noch diese internationalen Connections, also dass wir eben gucken, dass wir mit den Songwriter Associations der anderen Länder da einen engen Band finden und natürlich aber auch dann eben sowas wie Wege in die Politik und so weiter. Also es ist so ein bisschen in alle Richtungen, könnte man sagen. Und letztendlich sind ja auch dann die Schnittstellen, glaube ich, viel eher auch die einzelnen Mitglieder von Verso, ne? Jeder bringt was anderes mit. Also natürlich sind wir alle Songwriter, aber der eine hat eben die Connection, der andere hat die Connection. Ich glaube, da ist es dann eben auch wirklich so dieses Personenbezogene. Weil wir sind ein kleiner Verein, wir sind jetzt gerade 100 Leute. Da kennt man sich noch.
Wie kann ich denn Mitglied werden bei Verso?
Ja, schreibst du uns.
Also schreibe ich dir, Linda?
Das könntest du theoretisch machen, aber du kannst auch einfach an info@verso.online schreiben.
Zusammenfassend, Linda, was würdest du dir für die Zukunft der Musikbranche wünschen?
Du stellst mir aber auch schwierige Fragen, Imke. Was würde ich mir wünschen? Allgemein wünsche ich mir immer, dass alle nett zueinander sind. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass so zwischen allen verschiedenen Bereichen ein bisschen mehr Liebe herrscht, wenn man das so romantisch blauäugig formulieren kann. Ja, ich hab einfach manchmal das Gefühl, dass so die Interessen der verschiedenen Seiten, also jetzt in meinem Fall waren das meistens Verlage, dass da eben wirklich mit harten Bandagen gekämpft wird, was ja auch total in Ordnung ist. Ne? Jeder, das sind Wirtschaftsunternehmen, jeder möchte am Ende so das Beste für sich. Aber ich habe das Gefühl, es wird oft vergessen, dass so auf der anderen Seite eben diese kleinen zerbrechlichen Künstlerherzen stecken, die eigentlich nur Musik machen wollen. Und das ist ein bisschen, vielleicht ist das gut, dass es ein bisschen mehr um die Musik geht.
Wenn ich dir in den sozialen Netzwerken folgen möchte, unter welchem Namen und wo finde ich dich?
Also, weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, gibt es vielleicht als erstes die Verso-Seite. Das ist verso.online. Mich kann man finden unter www.lindastark.de oder auch da auf Instagram unter lindastarkmusic. Und ich habe auch ein wunderschönes Solo-Projekt, das heißt Lila, und das ist auf Instagram unter lieberlila.
Das war Linda Stark. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch 3 kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke@rakete3.com. Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com/newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle 2 Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.